Unsere Reise geht in den nächsten 25 Minuten nach Afrika. Dort sind wir erst im Norden unterwegs, in Ägypten und Marokko. Und dann geht es weiter nach Ostafrika, in Kenia und Uganda. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Sie sind das Wahrzeichen Ägyptens und zählen zu den 7 Weltwundern, die Pyramiden von Gizeh. Sie liegen mittlerweile am Stadtrand der stetig wachsenden Megametropole Kairo und sind fast 5000 Jahre alt. An Imposanz und Einzigartigkeit haben sie aber im Laufe der Jahrtausende nichts eingebüßt. Für viele Besucher erfüllt sich hier ein Kindheitstraum: einmal die Pyramiden sehen. Und Einheimische sind stolz auf das Werk ihrer Vorfahren. Ein neues System leitet die Touristen jetzt mit Hop-on-Hop-off-Bussen zu den einzigartigen Bauwerken. Anna Osius ist mitgefahren.
Da ist sie, ne?
Ja! Wenn von der mehrspurigen Ringautobahn der ägyptischen Hauptstadt Kairo aus plötzlich 3 Spitzen am Horizont zu erspähen sind, ist das für Sabah immer noch ein besonderer Moment.
Das ist meine Identität, das ist meine Vorfahren, ich bin sehr stolz.
Die Pyramiden von Gizeh, fast 5000 Jahre alt und immer noch unübertroffen majestätisch.
Die sind nicht die ältesten, nur die größten und besterhaltenen und die bekanntesten des Landes.
Sabah ist Fremdenführerin in Kairo, begleitet Reisegruppen zu den Pyramiden und erklärt ihnen die Entstehung und Rätsel der Weltwunder.
Das ist für mich der Traum, der Wunsch, der erfüllt wurde.
Seit 30 Jahren ist die jung gebliebene Ägypterin mit den halblangen, offenen Haaren und der modischen Sonnenbrille nun mit Touristen unterwegs. Doch die Pyramiden haben für sie den Zauber auch beim zighundertsten Besuch nicht verloren. Besuchermassen knubbeln sich am Ticketschalter von Giza. Mittlerweile erstreckt sich die Riesenmetropole des Großraums Kairo mit ihren Häuserschluchten und ihrem Verkehrsgewirr bis zum Eingangstor des Pyramidengeländes. Erst dahinter beginnt die Wüste. Eine spanische Reisegruppe diskutiert aufgeregt. Eine Horde Chinesinnen folgt dem mit einem Regenschirm wedelnden Guide. Ein paar Amerikanerinnen suchen das Damenklo, wo sich schon eine lange Schlange gebildet hat. Internationales Stimmengewirr, viel Vorfreude liegt in der Luft. Einmal im Leben die Pyramiden sehen. Für Sabah ist der Besuch Alltag. Und trotzdem freut sie sich.
Also es ist nicht langweilig geworden in
all
den Jahren.
Nein, gar nicht. Die Pyramiden, das ist dann meine Identität. Meine Vorfahren, Urgroßvater.
Hinter dem Ticketbereich ist ein kleines Museum entstanden, das die wichtigsten Fragen rund um die Pyramiden erklärt. Seit kurzem gibt es ein neues System, um die Besuchermengen zu steuern. Man stapft vom Ticketschalter aus nicht mehr in ein paar Schritten selbstständig zu den Pyramiden.
Jetzt müssen wir erstmal in den Bus.
Sondern steigt in einen der zahlreichen Shuttlebusse, die die Touristen auf einer ausgedehnten Rundtour zu den wichtigsten Stationen des Geländes fährt. Im Hop-on-Hop-off-Prinzip. Erste Station: Panoramablick. Majestätisch erheben sich die 3 gleichschenkligen Dreieckswunderwerke aus der Wüste. Ein architektonisches Meisterwerk aus Steinquadern, jeder einzelne tonnenschwer. Touristen wuseln wie Ameisen im Größenvergleich über das Aussichtsplateau, posen in seltsamen Verrenkungen für das perfekte Pyramidenporträt, wimmeln Kameltreiber und Schalverkäufer ab. Für viele Besucher geht mit dem Anblick des Wahrzeichens Ägyptens gerade ein Traum in Erfüllung. So schön, es war immer mein Wunsch, nach Ägypten zu kommen. Wir sind schon an so vielen Orten der Welt gewesen, das mussten wir einfach sehen. Es ist bezaubernd.
Es ist ein Kindheitstraum, die Pyramiden in echt zu sehen, und jetzt wird er wahr. Das erste Mal, dass ich so ein Gebäude sehe, das ich 1000 Mal gesehen habe und das nicht kleiner in echt wirkt, als wenn man das mit eigenen Augen sieht. Also es ist ganz fantastisch.
Ich bin Ingenieur und ich sehe, was für eine unglaubliche Arbeit hier geleistet wurde. Immer noch ranken sich Mythen und Rätsel um die Entstehung der Pyramiden. Mangels eindeutiger Überlieferungen wissen Forscher bis heute nicht genau, wie es den alten Ägyptern gelungen ist, ohne Baukräne und moderne Technik diese riesigen Bauwerke zu erschaffen. Ein Rätsel, das auch Fremdenführerin Sabah nicht lösen kann.
Immer noch ein Rätsel, weil wir haben in den Pyramiden weder Papyrusrollen noch Inschriften gefunden.
Nur eines weiß man, Von Anfang an perfekt lief es auch bei den alten Ägyptern nicht. Nachdem man beschlossen hatte, die Toten in Steingräbern zu bestatten, dauerte es noch 3 Generationen bis zu den tatsächlichen Pyramiden. Zunächst entwickelten die alten Ägypter die sogenannte Stufenpyramide, die tatsächlich eine treppenähnliche Form hat. Der nächste Pharao wollte das dann mit einer glatten, ebenen Oberfläche übertrumpfen. Doch die Architekten hatten sich vermessen.
Es hat nicht geklappt. Die haben sich verrechnet, die haben dann die Hälfte gebaut und dann wurde gemeint, wenn sie dann nach dem originalen Plan weiterbauen, dass wir schnell zusammenkippen, zusammenfallen. Deswegen, die haben Neigungswinkel geändert und das Ergebnis war eine Knickpyramide.
Nach der sogenannten Knickpyramide entstanden dann später die ersten perfekten Pyramiden. Und die größten und berühmtesten sind die von Gizeh, die große Cheops-Pyramide, die seines Sohnes Chephren und die sogenannte kleine Pyramide. Deutlich bescheidener daneben die Pyramiden für die weiteren Familienmitglieder. Dass die Spitze der Cheops-Pyramide fehlt, hat übrigens vermutlich einen anderen Grund als den schießwütigen Napoleon.
Die Spitze war mit einer Gold-Silber-Legierung und die wurde dann irgendwann gestohlen.
Der Hop-on-Hop-off-Bus schaukelt weiter, direkt zum Fuß der Chephren-Pyramide, wo Touristen neben den einzelnen Steinquadern wie Spielzeugpüppchen wirken. Nicht weit entfernt liegt das neue Ägyptische Museum, frisch eröffneter Besuchermagnet und monumentaler Bau, der seine Panoramafenster gen Pyramiden ausgerichtet hat. Die Größe und anmutige Eleganz der Bauwerke hat auch nach all den Jahrtausenden nichts von ihrer Wirkung eingebüßt. Und dass die Steine der Pyramiden immer noch so gut erhalten sind, verdankt Ägypten vor allem einem, dem Wetter.
Wenn die Pyramiden in Deutschland gestanden hätten, wären sie wahrscheinlich schon weggewaschen.
Ja, Regen ist selten bei uns, ist ein trockenes Klima und dadurch haben die Pyramiden 1000 Jahre überlebt.
Allerdings gefährdet der steigende Grundwasserspiegel die Pyramiden und die Sphinx. Ägypten ließ daher vor einigen Jahren ein aufwendiges Pumpsystem installieren, um Grundwasser abzupumpen. Ganz mutige klettern noch in die Pyramiden hinein und stellen nach einem beklemmenden Kriechgang fest, dass es drinnen riecht, als habe man 5000 Jahre lang nicht gelüftet. Durch das neue Transportkonzept sparen sich Touristen lange Wege in brütender Hitze und auf staubigem Boden. Vor allem aber sind sie den lokalen Verkäufern, Pferdebesitzern und Kameltreibern nicht mehr so schonungslos ausgesetzt wie in der Vergangenheit, wo manch harmloser Pyramidenbesuch in einem touristischen Spießrutenlauf endete. Bedrängt, belästigt, abgezockt. Das neue System kommt bei den Touristen gut an.
Es ist super organisiert und sehr touristenfreundlich. Man kommt anscheinend überall gut hin.
Jetzt sind die lokalen Händler deutlich zurückgedrängt. Am Anfang fürchteten viele von ihnen um ihre Existenz. Wir waren erst sehr ängstlich. Wir fürchteten, dass wir nicht mehr zu den Touristen kommen und mit ihnen reden können, erzählt Kamelbesitzer Mohammed. Aber jetzt sind wir zufrieden, Gott sei Dank. Immer noch verbinden einige Touristen den Pyramidenbesuch mit einem Kamelritt oder werden von den Händlern auf die Kamele gelockt. Dutzende Tiere liegen vor der Sphinx, träge kauend im Sand. Stolze Araberpferde lassen vor den Kutschen die Köpfe hängen. Nach massiver Kritik von Tierschützern soll Berichten zufolge nun auch auf das Wohl der Tiere bei den Pyramiden besser geachtet werden.
Die Welt wird immer kleiner und kleiner. Man trifft die ganze Welt in Ägypten.
Sabah hat ihre Tour für heute beendet. Von der Sphinx aus noch ein letzter Blick Richtung Pyramiden. Ihre Existenzgrundlage, aber eben auch so viel mehr. Und wenn man zwischen Verkaufsbuden und in goldenen Tüchern pharaonisch verkleideten russischen Touristinnen den Blick einfach mal auf den Bauwerken ruhen lässt und die Neuzeit der klickenden Smartphones ausblendet, dann spürt man, wie magisch dieser Ort trotz all dem Touristentrubel ist, wie erhaben die Architektur und wie grundsätzlich die Fragen sein können, die man sich angesichts von 5000 Jahren Menschheitsgeschichte stellt.
Das ist die Ewigkeit. Das wird bleiben. Also diese Antike, diese Wurzeln, diese Geschichte, das wird nicht verschwinden, solange Menschen auf der Erde noch leben. Ja, das ist die einzige Wahrheit, das ist die einzige Realität.
Die Frage, was wirklich bleibt, bei den Pyramiden von Gizeh kommt man dieser Antwort vielleicht ein bisschen näher.
Wir bleiben in Nordafrika, aber es geht weiter nach Marokko. Das größte Freibad Afrikas befindet sich nach marokkanischer Auffassung in Rabat. Es bietet tausenden Menschen Platz, Spaß und Abkühlung in echtem Meerwasser und in einer gigantischen Poollandschaft direkt über dem Atlantikufer. Stefan Ehlert hat sich das angesehen.
Jede Menge Lautsprecher, eine große Bühne, Musik zum Mittanzen. In Afrikas wohl größtem Freibad ist auch abseits des Badevergnügens für Unterhaltung gesorgt. In den heißen Sommermonaten reißt der Strom der Besucher nicht ab. Unter ihnen befindet sich die Lehrerin Samia Akudat aus Rabat. Sie begleitet ihren Sohn Rayan zum Schwimmen.
Die Qualität des Wassers ist gut, vor allem weil es aus dem Meer kommt und nicht gechlort ist, wie in den normalen Schwimmbädern. Das Wasser ist schön klar, das gefällt mir. Ein kleines Problem gibt es schon. Es ist immer so voll hier, aber heute ist es noch okay.
Ein kleines Problem ist, dass es immer so voll ist.
Voll ist es vor allem rund ums Kinderbecken, weil sich dort Eltern und Großeltern aufgestellt haben, um die Kleinen beim Planschen mit dem Handy zu filmen. Insgesamt bis zu 5000 Personen finden Einlass im Grande Piscine, im großen Freibad hier am Ufer des Atlantiks. Strände zum Schwimmen sind in Marokkos Hauptstadt Rabat Mangelware, auch im Umland. Auch deshalb hat die Stadt dieses Freibad gebaut, damit die Menschen irgendwo Abkühlung finden. Die Sicht über die riesige Poollandschaft mit dem Meer im Hintergrund ist spektakulär. Es gibt Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken. Zusammen sind sie so groß wie mehrere Fußballfelder. Shahed Miftah ist mit ihrer Familie aus der Westsahara angereist, um in Rabat Urlaub zu machen. Ein Besuch im Freibad der Superlative gehöre zum Aufenthalt unbedingt dazu.
C'est le grand piscine en Afrique.
Die Rekordgröße und die Weitläufigkeit seien für ihn und seine Freunde auf jeden Fall ein Kriterium, warum sie hierher kämen, sagt ein Junge aus der Vorstadt Skirat. Es sei nun einmal das größte Freibad weit und breit, genug Platz, um sich im Wasser auszutoben. Unschlagbar sei aber auch der Eintrittspreis. Umgerechnet kostet das Ticket nicht mal einen Euro. Dafür kann man so lange bleiben, wie man will, schwimmen, duschen, chillen, tanzen. Was fehlt, ist Schatten. Jedes schattige Fleckchen ist besetzt, doch nicht jeden stört die Sonne. Er sei Marokkaner und an die Sonne gewöhnt, sagt ein Junge. Mindestens einmal die Woche komme er mit seinen Freunden ins Freibad, wo nach offiziellen Angaben mindestens 140 Bademeister, ausgestattet mit Trillerpfeifen und gelben T-Shirts, für Sicherheit sorgen sollen. An die 300 Menschen finden hier in den Sommermonaten Arbeit. Mit dem Anschluss an Afrikas schnellsten Zug, mit dem höchsten Hochhaus Afrikas und dem größten Freibad des Kontinents verfügt Marokkos Hauptstadt Rabat nun schon über 3 Attraktionen der Superlative. Bald kommt noch eine dazu. In der Nähe des Grande Piscine soll bald Afrikas größtes Riesenrad in den Himmel ragen. Geplante Rekordhöhe 264 Meter.
Viele Veränderungen gab es auch in einem kleinen Fischerort im Süden Marokkos. Der Ort im Souan liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Agadir und hat sich in den letzten Jahren zum internationalen Hotspot für Surfer entwickelt. Dort soll es die wohl längsten Wellen an der afrikanischen Küste geben. Und auch der Charme des Ortes ist für viele Menschen ein Anziehungspunkt. Aber was macht das mit dem Ort und den Einheimischen? Anne Bayer hat sich ein Bild gemacht.
Im Hafen von Im Souan liegen alte Fischerboote. Einige Männer mit von der Sonne gegerbten Gesichtern sortieren ihre Netze. Katzen schleichen herum, in der Hoffnung auf Fischreste. Es riecht nach Fisch, trotz der frischen Meeresbrise. Noch ist nicht viel los, es ist 9 Uhr vormittags und die meisten Touristen schlafen noch. Die kleinen Läden, die die Dorfstraße säumen, sind noch zu. Das ein oder andere Café hat aber schon geöffnet. 2 junge Touristinnen frühstücken hier mit einem wunderbaren Ausblick auf die Bucht von Im Souan, in der die langen Wellen langsam am Sandstrand ausrollen. Dahinter die rotbraunen Klippen und hellbraunen Hügel. Fabienne und Rachel, beide Mitte 20, kommen aus der Nähe von Bonn.
Es gefällt mir super, weil der Surf-Spirit einfach da ist und nicht so viele Touristen hier sind. Und es einfach, man sieht, wie die marokkanischen Menschen hier leben.
Ja, und ich finde es auch hier sehr schön mit den Klippen und man kann schöne Sonnenuntergänge schauen und die Wellen.
Die Wellen, sie sind der Grund, warum ganz besonders viele surfbegeisterte Menschen aus der ganzen Welt hierher nach Im Souan kommen.
Diese brechen sich oft über 500 Meter lang. Je nach Jahreszeit und Wetterlage können sie auch mal über 4 Meter hoch sein. Jetzt sind sie mit 1 bis 2 Metern eher klein. Aber groß genug für diese internationale Gruppe von Surfschülern, die sich bereit macht für ihre erste Surfstunde. Einer von ihnen ist Chris aus Baden-Württemberg.
Wir sind in einem Surfcamp und haben jetzt gleich unsere erste Surfstunde und sind hier, um den Atlantik zu genießen, ein bisschen gutes Essen zu essen, zu entspannen und auch ein bisschen in die Kultur hier einzutauchen.
Nach ein paar Aufwärmübungen geht es ab ins Wasser. Und schon bald ist die Bucht voll mit bunten Surfbrettern und vielen Menschen, die alle auf die ultimative Welle warten. Im Swan ist zu einem Hotspot für Surfer geworden. Ob Anna aus Italien, Petra aus Tschechien oder Magali aus Frankreich. Sie alle haben über die sozialen Medien von Im Swan erfahren.
Searching on Instagram, talking with people. Probably Instagram and social media, yeah.
Je pense que Instagram, tout ça, ça joue.
Sogar als ich noch gar nicht in Marokko war, habe ich Videos von Im Swan gesehen, vom Surfing, auch als ich noch gar keine Surferin war. Ich glaube, die Social Media spielen da eine ganz große Rolle. Kioskbesitzer Mohammed freut sich darüber. Er hat ein kleines Restaurant direkt an der Küste vor einem Jahr aufgemacht. Der Laden läuft gut.
You know, in Im Swan is like magic place. There is a lot of people come in the world, like German people, French people, Brazilian. Im Swan is like in French la boîte à merveille.
Wie eine Wundertüte sei Im Swan, so der 28-Jährige. Er ist hier in der Umgebung aufgewachsen und erinnert sich noch sehr gut, als er mit seinen Eltern auf einem Esel aus dem Umland hier ankam. Es gab noch keine Autos, keine Straßen, kein Licht.
I come with my mother, with my father by donk, because there is no car, no way, nothing, no light. That's it. That's it in Im Swan.
Das ändert sich gerade rapide. Im vergangenen Jahr ließ die Regierung rund 100 Häuser abreißen, mit der Begründung, es seien alles illegale Bauten. Was nun folgt, ist ein Ausverkauf des Dorfes. Investoren aus den Großstädten oder aus dem Ausland kaufen Grundstücke, bauen neue Häuser. Für Einheimische wie den 67-jährigen Fischer Iha Ibrahim unerschwinglich. Ich war schon da, bevor diese Gebäude standen. Was ich verdient habe, habe ich meinen Kindern gegeben. Das Land ist unseres, aber wir haben kein Geld. Auch Mohamed Sisi lebt selbst vom Tourismus. Er bringt die Touristen von Städten wie Agadir oder Essaouira hierher. Aber er sieht die Entwicklung in diesem kleinen Ort durchaus kritisch.
Im Swan dabei, gadi min hna lqdam kayetzad.
Im Swan wird sich in Zukunft ausweiten. Aber wir als Bevölkerung hätten lieber, dass die Situation so bleibt, wie sie ist. Denn wenn hier noch mehr gebaut wird, sind es nur die Ausländer, die die Mittel haben werden, hier zu investieren, während die Einheimischen nicht davon profitieren. Es ist absehbar, mehr Touristen bedeutet mehr Infrastruktur. Deswegen wird Im Swan sich in den nächsten Jahren weiter verändern. Mohamed Hadash, Professor für Tourismus in Essaouira, glaubt, dass Im Swan noch nicht am Limit ist, aber es gibt die Wirtschaft, die Touristen und die Natur. Und in einem Ort wie Im Swan müssen die Verantwortlichen eine Strategie entwickeln, die das alles berücksichtigt. Es gibt hier Potenzial, aber Orte wie dieser sind gefährdet.
Mais ce sont des destinations fragiles.
Am Abend. Touristen und Einheimische sitzen gemeinsam an der Strandpromenade und sehen zu, wie die Sonne im Atlantik versinkt. Ein paar Surfer nehmen noch die letzten Wellen mit. Noch hat der Ort seinen Charme nicht verloren, von dem alle schwärmen.
Wir reisen weiter nach Ostafrika und da geht's um ungewöhnliche kulinarische Angebote. Mitten in Nairobi hat ein Imbiss eröffnet, der Dieters Grill heißt. Dort serviert ein junger deutscher Auswanderer tatsächlich Currywurst. Das kennt niemand in Kenia bisher. Und kommt das an? Karin Bensch hat sich umgehört.
Eine kleine Imbissbude mitten in Nairobi. Ein Gasgrill, eine Theke, einige Hochstühle. Hier gibt es etwas, das es sonst nirgendwo gibt in der kenianischen Hauptstadt. Deutsche Currywurst. Fabian Förster, 32 Jahre, aus Lemgo in Nordrhein-Westfalen, hat den Imbiss eröffnet.
Die Currywurst begleitet mich schon mein ganzes Leben, sag ich mal so. Also ich esse unfassbar gerne Currywurst.
Currywurst in Kenia. Hierher gekommen ist Fabian Förster wegen seiner Frau. Kenia, ein Land der Fleischesser. Vor allem Grillfleisch von der Ziege und vom Rind ist beliebt. Aber eine Wurst mit Currysoße kennt hier kaum jemand. Der deutsche Unternehmer möchte Kenianer auf den Geschmack bringen.
Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal herausfordernd, weil man dadurch entsprechend viel Aufklärung erstmal schaffen muss. Warum probieren wir es nicht einfach mal und bringen das Kulturgut, würde ich es ja schon fast bezeichnen, aus Deutschland, nach Nairobi, nach Kenia.
Die Currysoße ist hausgemacht. Die Würste aus Schweine- und Hühnerfleisch ebenso. Sie werden nicht aus Deutschland eingeflogen, sondern bei einem Metzger in Nairobi frisch hergestellt. Nach einem deutschen Rezept. Und das schmeckt man, meint Kenianer Kenneth Kiunga, der hier zum ersten Mal ist. Ich würde sagen, dass diese deutsche Wurst viel mehr Fleisch enthält. In kenianischen Würstchen sind mehr Füllstoffe drin, zum Beispiel Soja und Gelatine. Deshalb sind diese deutschen Würste viel geschmackvoller. Ich esse sie gern. Sein deutscher Arbeitskollege mag die vegane Variante. Paul Lewecke aus Hamburg bestellt sich erst einmal die fleischlose Mantaplatte. Currywurst mit Pommes rot-weiß.
Ich freue mich total, dass es auch quasi eine vegetarische Version der Mantaplatte gibt, wo es quasi Tofu statt Wurst gibt, weil es ansonsten nicht so oft vegetarische Optionen in Kenia gibt.
Die Currywurst, egal ob vegan oder aus Fleisch, kann auch geliefert werden. Mit einem E-Motorrad, das einen Mini-Kohlegrill auf dem Gepäckträger montiert hat, damit die Würstchen warm bleiben. Noch gibt es viel zu tun in Dieters Grill in Nairobi. Eine Hommage an seinen verstorbenen Großvater, erzählt Fabian Förster. Die Konsistenz der Wurst soll noch feiner werden und es braucht noch mehr Kunden. Aber Fabian Förster hat schon neue Pläne. Er möchte mehr deutsche Küchenklassiker anbieten.
Es gibt viel Kohl hier. Ja, Fleisch mögen die Menschen hier auch sehr gerne. Das heißt, die Kohlroulade ist auf jeden Fall etwas, was gut funktionieren könnte.
Kohlroulade und Currywurst. In Deutschland ganz normal, in Kenia ziemlich exotisch.
Zum Schluss wird es auch noch etwas weihnachtlich. Unsere Afrika-Korrespondentin Karin Bensch hat in Uganda das bekannteste Festtagsessen des Landes probiert und war bei der Zubereitung dabei.
Vorweihnachtsstimmung in Uganda. In meinem Lieblingsrestaurant in der Hauptstadt Kampala probiere ich Luvombo. Und er weiß genau, wie es geht. Chefkoch Bosco Modedia. Ich koche Luvombo auch zu Hause an Weihnachten. Manchmal mit Hühnchen, manchmal mit Fisch. Dann sitzen wir mit der ganzen Familie zusammen und genießen das Essen, so wie wir jetzt gerade. Der Chefkoch nimmt mich mit auf den Markt. Für unseren Luvombo brauchen wir Fisch. Perfekt ist der Tilapia, ein Buntbarsch. Er kommt aus dem Viktoriasee, ganz in der Nähe, erzählt der Koch. Weiter geht's. Wir brauchen Bananen. Aber nicht die süßen, sondern grüne Kochbananen. Die heißen Matoke. Schau mal, diese großen Kochbananen hier, die sind reif. Wenn du sie schälst, ist das Fruchtfleisch innen gelb. Wenn sie innen weiß sind, sind sie noch unreif. Bosco und ich nehmen gleich eine ganze Bananenstaude mit. Denn Matoke ist in Uganda eine sehr beliebte Beilage zu fast jedem Gericht. Jetzt brauchen wir noch eine ganz besondere Paste aus gemahlenen Erdnüssen. Die gibt es hier auf dem Markt schon fertig zu kaufen. Zum Schluss das Wichtigste für unseren Luvombo, die Bananenblätter, erzählt Chefkoch Bosco. Luvombo sind gefüllte Bananenblätter. Du kannst sie mit Hühnchen, Rindfleisch oder wie wir es hier machen, mit Fisch füllen. Alles wird eingepackt, das ist Luvombo. Vom Markt geht's in die Küche. Tomaten, Zwiebeln und Grünzeug kommen zerkleinert zum Fisch. Der Barsch kommt auf ein Bett aus Bananenblättern. Daraus wird ein Päckchen geschnürt. Ab in den Kochtopf. Dort gart alles ganz langsam mit Wasserdampf. Jetzt geht's an die Beilage. Die Kochbananen werden geschält. Auch sie werden in Bananenblätter eingepackt und garen im Topf. Nach 2 Stunden sind sie fertig. Für die Soße wird Erdnusspaste mit Tomatenpüree und Gewürzen verrührt. Dazu kommt gegrilltes Rindfleisch. Das gibt später einen kräftigen Röstgeschmack. Auch die Soße gart im Bananenblattpäckchen. Zum Schluss die Bescherung. Alle Bananenblattpäckchen werden auf dem Tisch ausgepackt. Der Buntbarsch mit Gemüse, das Kochbananenpüree und die Erdnusssoße mit Rindfleisch. Eine interessante Kombination. Sehr lecker, sehr geschmacksintensiv. Ein wenig fruchtig, ein bisschen rauchig. Weihnachten kann kommen.
Bis dahin gibt es aber noch eine Unterwegsfolge. Am nächsten Sonntag reisen wir in verschiedene europäische Hauptstädte. Bis dahin, machen Sie es gut. Ich bin Tina Witte.
RBB 24 Inforadio Podcast.